Direkt aus Europa, Nummer 428, Seite B.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Kein Dach überm Kopf, die Versäumnisse im sozialen Wohnungsbau. Beispiel Köln. Der Bau preiswerten Wohnraums, also Lebensraums, genoss in den vergangenen Jahren nicht die notwendige Priorität. Johanna Herzing schaute sich in Köln um.
Wohnraum für alle! Und zwar sofort! Wohnraum für alle! Und zwar sofort!
Die Kölner Südstadt an einem Freitagabend im Herbst. Eine kleine Gruppe von Menschen protestiert gegen Zwangsräumungen, Immobilienspekulation und Wohnungsnot.
Also es wurden über Jahre jetzt immer zu wenig Wohnungen gebaut. Die Stadt Köln, finde ich, ist auch in der Verantwortung, da Häuser zu bauen mit preiswerten Wohnungen. Ja, ich finde, dass sie diese Verantwortung jetzt endlich wahrnehmen muss. Und auch das, was sie versäumt hat über die ganzen Jahre jetzt, die letzten 20 Jahre, sage ich mal, nachholt ganz schnell.
Erst recht jetzt, wo so viele Flüchtlinge nach Deutschland kommen, findet Sozialarbeiterin Monika, die sich in den Demonstrationszug eingereiht hat.
Ich denke, wir lernen jetzt Solidarität und das wird unsere Entscheidung sein. Ansonsten gehen wir alle kaputt.
Nadine, eine junge, alleinerziehende Mutter, steht mit dem Kinderwagen am Straßenrand. Sie fühlt sich benachteiligt, ungerecht behandelt.
Wir sind ja deutsche Bürger, bezahlen hier unsere, sag ich jetzt mal, Steuern und was weiß ich nicht alles.
Seit mehreren Monaten sucht sie eine Wohnung, bisher vergeblich. Der Grund liegt ihrer Meinung nach auf der Hand.
Ich habe Erfahrungen gemacht, dass ich hier jetzt eine Absage kriege wegen Asylanten. Wir sind also verpflichtet, an Asylanten die Wohnung zu vermieten, deswegen kriegen wir keine Wohnungen. Ja, ich sage jetzt, helfen kann man ja. Das ist ja alles gar kein Thema. Nur man muss da, finde ich, die deutsche Staatsangehörigkeit hier von den deutschen Bürgern und das alles so im Stich lassen. Ne? Auch die brauchen Hilfe, nicht nur die anderen alle.
Und was soll man da mit denen machen?
Ja, vielleicht woanders unterbringen und extra hier die Container aufstellen. Das ist ja alles okay, aber nicht, dass die deutschen Bürger auch noch aus ihren Häusern raus müssen und so. Das finde ich nicht okay.
Mieter, die für Flüchtlinge ihre Wohnungen und Häuser räumen müssen? Deutsche Bürger, die keine Wohnung finden, weil Asylbewerber bevorzugt werden? Immer wieder machen solche Gerüchte die Runde und sorgen für Schlagzeilen. Äußerst fragwürdige Einzelfälle, die derzeit geprüft würden, sagt jedoch der Deutsche Mieterbund. Und auch Josef Ludwig, stellvertretender Leiter des Kölner Amts für Wohnungswesen, weist derartige Vorwürfe zurück.
Das ist absoluter Unsinn. Nein, wir haben Kooperationsvereinbarungen mit verschiedenen Wohnungsunternehmen auch einen gewissen Prozentsatz an Wohnungen für Flüchtlinge zur Verfügung zu stellen. Konkret mit der GAG haben wir vereinbart 200 Wohnungen pro Jahr und 200 Wohnungen von einem Gesamtwohnungsbestand von über 40.000 wird wohl nicht der Grund dafür sein, dass dann deutsche Wohnungssuchende abgewiesen werden. Nein.
Dennoch, günstiger Wohnraum ist in Köln schon seit langem Mangelware. Dabei wächst die Stadt jährlich um mehrere tausend Bürger. Auch in anderen deutschen Ballungsgebieten ist der Wohnungsmarkt seit Jahren äußerst angespannt, vor allem im unteren Preissegment. Laut Deutschem Mieterbund fehlen bundesweit rund 800.000 Sozialwohnungen. Gab es in den 1980er Jahren noch knapp 4 Millionen solcher Mietwohnungen, so sind es heute nur noch rund 1,5 Millionen. Ein Grund für diesen drastischen Schwund? Kommunale Wohnungsgesellschaften privatisierten in der Vergangenheit im großen Stil. Zwar bauen auch private Investoren Sozialwohnungen, doch die fallen meist nach 15 bis 25 Jahren aus der sogenannten Bindung. Sprich, der Bauherr und Eigentümer kann die Mieten dann frei festlegen. Besonders günstiger Wohnraum geht somit verloren.
Ich sehe die Konkurrenzsituation, die wird kommen, aber ich sehe sie nicht als Gefahr,
sagt Josef Ludwig vom Kölner Wohnungsamt.
Ja, es werden zurzeit oder demnächst weitere Bewerber um dieses knappe, gut preiswerten Wohnungsbau auf dem Markt sein. Das werden die Flüchtlinge sein. Und dann wird sich der Eigentümer, der Vermieter den passenden Mieter aussuchen. Und die Konkurrenz ist da. Die wird auch anhalten, aber ich sehe diese Konkurrenz nicht als Gefahr. Sie wird zu einer Gefahr, wenn wir nicht in der Lage sein werden, die Bautätigkeit so anzuregen, dass wir auch Angebot und Nachfrage in einem vernünftigen Gleichgewicht halten können.
Ein klares Missverhältnis von Angebot und Nachfrage sieht hingegen Silke Gottschalk vom Deutschen Mieterbund bereits jetzt.
Wenn man sich zum Beispiel Städte wie Köln nimmt, da haben 50% der Bevölkerung Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein. Dann sieht man natürlich oder kann man sich leicht ausrechnen, dass es keine 50% der Wohnungen gibt, die öffentlich gefördert sind in Köln. Also der Bedarf ist riesig, gerade in den großen Städten. Also da kann man nicht genug machen. Dass der in den nächsten 2 Jahren gedeckt wird, das glaube ich erstmal nicht.
Sozialer Wohnungsbau oder Wohnraumförderung, wie es heute heißt, ist Ländersache. 2006 ging die Aufgabe im Zuge der Föderalismusreform vom Bund auf die Länder über. Dafür überweist Berlin sogenannte Kompensationsmittel, jährlich bislang rund 518 Millionen Euro. Zudem hat die Bundesregierung das Bauplanungsrecht gelockert. Nun kann leichter in Gewerbegebieten gebaut werden, Bürogebäude dürfen in Flüchtlingsunterkünfte umgewandelt werden. In den Ländern sollen außerdem die Genehmigungsverfahren beschleunigt werden. Doch mit mehr Wohnraum allein ist das nicht getan. Essas Osman steht hinter dem Empfangstresen eines früheren Hotels in der Kölner Innenstadt. Seit einem knappen Jahr ist der reguläre Betrieb eingestellt. Rund 130 Flüchtlinge sind in den Zimmern untergebracht. Der junge Mann aus Eritrea arbeitet an der Rezeption. Auch er selbst ist Flüchtling. Von Libyen aus ist er mit einem Boot nach Italien gekommen, über Frankreich schließlich nach Deutschland eingereist. Hier lebt er nun seit 2 Jahren. Demnächst wird er vom Wohnheim in seine erste eigene Wohnung einziehen.
Ja, im Wohnheim auch ist gut, aber wir haben hier 80 aus Eritrea und sie sprechen immer unsere Muttersprache. Ich kann nicht meine Sprache verbessern. Wenn ich mit einem Deutschen wohne, dann kann ich immer mit ihm aus Deutsch sprechen und kann ich meine Deutsch weiter verbessern.
Osman hatte Glück. Nach rund 9 Monaten Suche hat er nun eine kleine Wohnung am Stadtrand von Köln gefunden, mit Familienanschluss. Der deutsche Vermieter wohnt ebenfalls im Haus. Einmal im Monat, so der Plan, soll es ein gemeinsames Abendessen geben. Essas Osman lernt seit 8 Monaten Deutsch, besucht einen Integrationskurs und außerdem ein Kolleg, um sein Abitur zu machen.
Viele Sachen kann ich lernen, ja. Ich bin aus Eritrea und er ist aus Deutschland und es ist verschiedene Kultur und verschiedene Religionen, verschiedene Essen, verschieden. Und man kann viele lernen.
Zuwanderer, die zu uns kommen, Migranten, die ein Bleiberecht haben, die haben selbstverständlich den gleichen Anspruch auf eine Wohnung. Und für diese Menschen ist es wichtig, gerade aus einer anderen Kultur, dass sie möglichst schnell integriert werden.
Fordert Gerd Kuhn von der Uni Stuttgart.
Also das heißt, sie müssen ein Umfeld haben, das integrationsoffen ist. Und der wichtigste Weg für Integration ist, dass sie Arbeit finden, dass sie soziale Kontakte finden, dass sie einen Wohnraum finden. Nur diese Frage des Wohnraums isoliert zu betrachten, ist meines Erachtens total falsche Sichtweise.
Zwar gibt es in Deutschland auch reichlich Leerstand, insbesondere in den ostdeutschen Bundesländern. Vorschläge wie die des grünen Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, die Flüchtlinge dort anzusiedeln, stoßen bei den meisten Experten allerdings auf Skepsis. Denn dort wären sie weitestgehend isoliert, hätten kaum Aussicht, eine Arbeit zu finden und sich zu integrieren. Doch auch in den Ballungszentren und Großstädten selbst kommt es darauf an, wo der dringend benötigte günstige Wohnraum geschaffen wird. Während Stadtsoziologe Gerd Kuhn sich durchaus neue Siedlungen am Stadtrand vorstellen kann, lehnt Josef Ludwig vom Kölner Wohnungsamt diese Option eher ab.
Also nur die Flüchtlinge oder nur den preiswerten Wohnungsbau an einen Ort am Rande der Stadt, das wäre fatal.
Die Sorge, neue Ghettos in den Großstädten zu schaffen, ist also groß. Auch bislang schon erklärtes Ziel der Wohnungspolitik, eine möglichst starke Durchmischung der Stadtquartiere, also arm neben reich, alt neben jung, Migranten neben Ortsansässigen. Gebaut aber wurde vor allem von privaten Investoren in der Vergangenheit eher nach dem Prinzip der uneingeschränkten Gewinnmaximierung. Um dem entgegenzuwirken, setzen manche Kommunen deshalb auf eine Mischung aus Anreizen und Zwang. In München etwa verkauft die Stadt eigenen Baugrund zum Teil sehr günstig, verlangt dafür aber eine Sozialbindung von bis zu 60 Jahren. Josef Ludwig sieht solche Maßnahmen kritisch.
Wenn Sie den Bauherrn verpflichten wollen, für 50 oder 100 Jahre oder für die Lebensdauer seines Gebäudes nur 6,25 Euro mit geringen Steigerungsmöglichkeiten zu verlangen, dann wird keiner in dieser Republik, der ein bisschen rechnen kann, in dieses Projekt, in dieses Modell dann investieren. Sie sind hier auf dem Kapitalmarkt unterwegs. Jeder hat eine Renditeerwartung, auch im öffentlich geförderten Wohnungsbau.
Private Investoren wollen sich zwar oftmals vom Staat fördern lassen, dann aber wenigstens nach auslaufender Bindung mehr Geld machen. Doch derzeit funktioniert Wohnungsbau in Deutschland nicht einmal nach dieser Regel. Denn Baugeld ist momentan billig wie nie. Warum sollte ein privater Bauherr also Auflagen in Kauf nehmen und Sozialwohnungen bauen, wenn er frei finanziert schneller mehr Gewinn machen kann? Gerd Kuhn.
Ich bin nicht naiv und sage, wir können jetzt, indem wir jetzt eine große Anzahl Wohnraum bauen, dass wir jetzt schnell auch eine Durchmischung herstellen können. Aber wir dürfen das Ziel der Integration nie aus dem Blick lassen. Lange Zeit hatte Wohnungspolitik in Deutschland keine Konjunktur mehr gehabt. Und das muss sich wieder grundlegend ändern, dass wir darüber diskutieren, wie wollen wir zusammenleben, wo wollen wir leben, wie können wir unser soziales Zusammenleben auch räumlich und sozial organisieren.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Getrennt, aber nicht geteilt. Deutsch-polnische Städte entlang der Oder. Beobachtungen in Brandenburg und in Sachsen. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Klaus-Stefan Rehfeld. Nur die Neiße trennt Guben und Gubin. Der Zweite Weltkrieg und sein Ergebnis veränderten vieles. Aus einer einst blühenden deutschen Industriestadt wurden zwei Städte. Erst das Schengen-Abkommen ermöglichte wieder den völlig ungehinderten Zugang zueinander. Dieser Tage nun gibt es kaum ein Unternehmen in Guben ohne polnische Mitarbeiter. Und immer mehr Gubiner schicken ihre Kinder in Guben, in deutsche Kitas. Gubiner dagegen fahren gern nach Gubin, beispielsweise zum Einkaufen und tanken. Vanja Budde.
Fußballtraining beim 1. FC Guben. Zwei Tage, bevor das erste Spiel nach der Winterpause in der Landesliga ansteht. Mehrere Spieler sind zum Training über die Neiße gekommen. Sie leben in der polnischen Nachbarstadt Gubin. Nicht alle sprechen fließend Deutsch, aber das ist beim Fußball kein großes Problem, meint Trainer Roland Hammer.
Die neu immer mal wieder kommen, sicherlich müssen wir da immer wieder bei Null anfangen. Also, aber die merken dann auch, je schneller die das können und besser können, desto besser werden sie auch integriert, auch fußballerisch. Und das klappt eigentlich ganz gut. Also da helfen die polnischen Spieler sich untereinander, damit wir auch wirklich im Spiel, im sportlichen Bereich auch miteinander besser harmonieren können.
Ja, ich kann raus, obwohl ich auch schon mal
habe. Ich behaupte, die Gubner Mannschaften, wenn die nicht 3, 4 solche guten polnischen Spieler hätten, würden die gar nicht in der Klasse spielen.
Der 73-jährige Günther Quiel ist ein Gubner Original. Er engagiert sich im Förderverein zum Wiederaufbau der Stadt- und Hauptkirche in Gubin. Und er ist ein glühender Verfechter grenzüberschreitender Zusammenarbeit.
Der Grundgedanke ist der, dass wir an vielen Stellen erkannt haben, Guben und Gubin ist eine Stadt in zwei Ländern. Und wenn wir hier in dieser Stadt weiterkommen wollen und wenn wir wirklich Ziele erreichen wollen, die können wir nur gemeinsam erreichen. Wir müssen alles zusammentun. Und das können Sie aber nur tun, wenn Sie Vertrauen schaffen. Weil die Völker durch den Zweiten Weltkrieg bedingt haben sich sehr, sehr wehgetan. Gerade wir Deutsche müssen Vertrauen zu unseren Nachbarn aufbauen, zum Nutzen beider.
Mit am Tisch in den Vereinsräumen der Kirchenfreunde sitzt Janusz Geider, der Leiter des Kulturhauses im benachbarten Gubin.
Das ist verschieden.
Antwortet der 38-Jährige auf die Frage, ob denn hier alle so begeistert sind vom Zusammenwachsen der beiden Geschwisterstädte.
Manche Leute aus Deutschland sind böse auf Polen, weil jemand aus Polen Fahrrad geklaut. Ne? Manche Leute sind super zufrieden, weil die können nach Gubin kommen und schöne und billige Einkäufe zu machen. Also das hängt von den Leuten ab.
Viele Gubiner arbeiten auf der deutschen Seite, erzählt Geider. Viele Kinder gehen in Guben zur Schule, weil die Eltern wollen, dass sie zweisprachig aufwachsen. Gubins junger, smarter Bürgermeister. Batumi Barczak ist ein echtes Grenzgewächs. In Gubin aufgewachsen, am Europagymnasium in Guben Abitur gemacht und an der deutsch-polnischen Europa-Universität Viadrina in Frankfurt oder Jura studiert.
Mittlerweile läuft das eigentlich von alleine. Die Stadtverwaltungen müssen eigentlich nicht mehr viel tun in dieser Angelegenheit. Die Vereine arbeiten zusammen, die Stiftungen, die Kindergärten, Schulen, aber auch private Personen. Inzwischen ist das wirklich wie eine Stadt und es hat sich so entwickelt, dass das für die Leute kein Wunder mehr ist, dass die Zusammenarbeit so gut ist.
Nur 15 Minuten zu Fuß vom Bürgermeister Barczaks Büro entfernt sitzt dessen deutscher Amtskollege Fred Maro im Rathaus von Guben. Die beiden arbeiten gut zusammen. Sie duzen sich und schreiben sich fast täglich SMS oder telefonieren.
Man muss nochmal deutlich sagen, das sind natürlich zwei Städte in zwei Ländern. Das ist ganz einfach nochmal so. Das fängt bei der Währung an. Wir haben den Euro, auf der polnischen Seite ist noch der Zloty. Wir haben natürlich auch noch Unterschiede in den Lebensverhältnissen. Das muss man ganz einfach eingestehen. Aber ich glaube, dass wir hier entlang der Grenze, dass wir eine deutliche Angleichung der Lebensverhältnisse haben. Wenn man also auch dann über die Neiße hier geht, dann bekommt man im ersten Moment nur an den Schildern mit, wenn es dort auf polnischer Sprache geschrieben steht. Ansonsten ist die Infrastruktur, hat sich deutlich verbessert. Ich denke, da hat die polnische Seite viel getan, um hier aufzuholen.
Fred Maro verwaltet eine sterbende Stadt. Guben hat seit der Wende die Hälfte seiner Einwohner verloren. Die jungen Leute gehen in Hamburg oder Stuttgart auf Arbeitssuche. Bald wird Guben die älteste Stadt der Bundesrepublik sein. In Gubin dagegen sieht man viele junge Familien mit Kindern. Entsprechend froh ist Maro, dass immer mehr von ihnen auch auf die deutsche Seite ziehen.
Ich kenne viele, viele Beispiele, wo polnische Bürgerinnen und Bürger bei uns wohnen und weiter nach Gubin oder nach Zielona-Góra arbeiten gehen. Also wir haben über 400 polnische Staatsbürger hier bei uns in der Stadt, bei 18.000 Einwohnern. Die Tendenz ist ja seit letztem Jahr steigend, also der Einfluss nimmt hier zu. Sie sind auf alle Fälle in unserem städtischen Gefüge spürbar.
Die polnische Wirtschaft wächst. Mittlerweile sind Firmen so stark, dass sie auch auf deutscher Seite expandieren. Maro glaubt, dass die beiden von der Weltgeschichte geteilten Städte in Zukunft immer weiter zusammenwachsen werden. Konflikte gäbe es dabei keine, sagt der CDU-Politiker. Obwohl Guben im vergangenen Jahr immer wieder Ziel von Räubern, Dieben und Einbrechern aus Osteuropa war, die über die Neiße kamen. Darunter nicht nur Weißrussen und kriminelle Banden aus der Ukraine, sondern auch polnische Staatsbürger. Da könnten seine Gubener aber differenzieren, betont Maru.
Die Verbesserung der Situation, die wir jetzt zweifelsfrei zu verzeichnen haben, ist auch auf eine verbesserte Kommunikation zwischen der deutschen und polnischen Seite, zum Beispiel auf der Ebene der Sicherheitsbehörden, also Land, Bund, Zoll, zu verspüren. Und da wäre es natürlich schlimm, wenn diese gute Kommunikation, die sich hier entwickelt hat und entwickeln musste, um einfach den Verbrechern hier auch eine entsprechende Struktur dagegen zu stellen, wenn diese Kommunikation dort hier durch Veränderungen wieder leiden würde.
Getrennt, aber nicht geteilt, nur die Neiße. Trennt Guben und Gubin. Und Vanja Budde berichtete, und wir bleiben nach der Musik am Thema dran und schauen nach Görlitz-Skorzelec. Als bedeutende Hansestadt verschwand Görlitz im Ergebnis des Zweiten Weltkrieges aus den Geschichtsbüchern. Eine Staatsgrenze trennte nun und auf Jahrzehnte zwei Stadthälften. Lange Zeit war die Staatsgrenze offen für alle Bewohner. Ab 1980 waren für DDR-Bürger Reisen nach Polen, also auch in die andere Stadthälfte, nur noch auf Antrag möglich. 1989 folgte wieder die Grenzöffnung. Mit dem Schengen-Raum verschwanden ab 2007 die regelmäßigen Grenzkontrollen. Bastian Brandau hat sich in der Grenzstadt umgeschaut und umgehört.
Die Straßenbahnlinien 2 und 3 bilden das Herz des Görlitzer Nahverkehrs. Man sollte sich gut festhalten, denn die Fahrt in Wagen noch aus tschechoslowakischer Produktion verläuft bisweilen ruckelig. Die Fahrzeuge der Marke Tatra versehen seit über 30 Jahren treu ihren Dienst. Zwei Linien durchqueren die historische Altstadt mit ihren inzwischen fast ausnahmslos sanierten Altbauten. Die haben aus Görlitz eine beliebte Filmkulisse gemacht. Vorbei an Bekleidungsgeschäften und Dönerbuden geht es vom Bahnhof in gemächlicher Fahrt zum zentralen Umsteigepunkt.
Nächste Haltestelle
Benjamin-Platz.
Beim Gang durch die Görlitzer Innenstadt sind praktisch immer zwei Sprachen zu hören. Neben Deutsch hört man immer auch Polnisch. Zum Beispiel, wenn Anna Exner mit ihrem Sohn spricht.
Also ich wohne schon hier 15 Jahre und also mir gefällt. Ich bin schon eingewöhnt. Ich bin zufrieden einfach, kann man so sagen.
Und Sie sind aber wahrscheinlich ab und zu auch mal in Skorzenec?
Natürlich, natürlich. Aber das ist nur wegen Einkaufen. Da auf Bazar gehen oder Zigaretten kaufen. So. Einmal pro Woche fahren wir zusammen.
Vor 15 Jahren sei sie nach Görlitz gekommen, um eine Freundin zu besuchen. Sie fand Arbeit, ist inzwischen mit einem Deutschen verheiratet. Ihr dreijähriger Sohn hat, wie immer mehr Kinder hier, das Glück, zweisprachig aufzuwachsen. Vom zentralen Demjaniplatz sind es nur einige hundert Meter zum historischen Warenhaus. Das aus dem Film Grand Budapest Hotel bekannte Jugendstilgebäude steht derzeit leer. Reger Betrieb dagegen hinter dem Warenhaus. Ein Discounter, Schuhläden, mehrere Imbisse. Das Einkaufszentrum City Center ist ein beliebter Treffpunkt in der Innenstadt. In einer Bäckerei sitzen vier Damen der deutsch-polnischen Vereinigung Club Interfemina, heute zwei Polinnen und zwei Deutsche.
Also wir müssen das erst ganz genau wissen, ehe wir überhaupt was sagen. Wo kommen Sie sich her jetzt?
Christine Marakanow hat als Journalistin gearbeitet. Zu Interclub Femina sei sie auch gegangen, um Polnisch zu lernen.
Aber das muss ich zu Hause machen. Dafür ist zu wenig Zeit dann. Wir treffen uns immer 2 Stunden.
Der Austausch scheint hier etwas Alltägliches zu sein, obwohl die wenigsten beide Sprachen beherrschen. Irgendwer kann immer übersetzen oder man versteht sich auch mit wenigen Worten. Vom zentralen Demjaniplatz, benannt nach einem früheren Oberbürgermeister, fährt aber auch der Bus der Linie P. Endhaltestelle ist der Real-Supermarkt in Skorzelec. An diesem Tag wartet eine Handvoll Menschen auf den weißen Kleinbus. Einer von ihnen ist der Rentner Wolfgang Schubert, der einen polnischen Freund besuchen will.
Wir fahren jetzt hier durch den Stadtpark und am Ende des Stadtparks beginnt dann die Brücke. Die hieß früher Reichenberger Brücke, weil sie also in Richtung Reichenberg, was früher auch auf der deutschen Seite, also in Deutschland war. Die wurde dann zu DDR-Zeiten in Friedensbrücke umbenannt und jetzt heißt sie Johannes Paul II. Brücke. Hier war früher die Grenzstation, da haben wir in den 60er und 70er Jahren bis zu 4 Stunden gestanden.
Und jetzt?
Jetzt fahren wir über die Johannes Paul Brücke.
Das ist keine Grenze, ja. Ist wunderbar.
Die Grenze ist mit dem Bus schnell überquert. Landschaftlich und architektonisch ändert sich naturgemäß wenig bei der Fahrt über die Brücke, die die etwa 40 Meter breite Neiße hier überspannt. Es ist kalt an diesem Tag. Der beißende Geruch von Braunkohle erinnert daran, wie verbreitet dieser Heizstoff in Polen ist. Die Neiße schlängelt sich durch den Stadtpark. Rot-weiße Grenzpfosten stehen auf der einen, schwarz-rot-goldene auf der anderen Seite. Sie wirken heute eher wie für die Touristen hingestellt. Marek Bader ist 40, seit seiner Geburt wohnt er in Skorzelec. Neben seiner Arbeit als Versicherungskaufmann führt er Touristen durch die Region.
Skorzelec ist 71 Jahre alt, weil bis 1945 gab es kein Skorzelec. Ja, das, was heute Skorzelec ist, das war östliche Teil oder nice Teil von Görlitz. Damals wohnte auf östlicher Seite ca. 10.000 Einwohner. Heute in Skorzelec wohnt 32.000 Einwohner.
Anna-Maria Hanschke arbeitet in der Koordinierungsstelle für internationale Jugendarbeit und bringt deutsche und polnische Jugendliche zusammen.
Es ist eine Sache der Bildung, einfach, dass man die Bildung zu beiden Seiten, dass man die zweisprachig hält und auch für beide Länder öffnet.
In Zeiten nationalistischer Töne aus Warschau und europäischer Grenzen, die sich schließen, wird diese Jugendarbeit immer wichtiger, sagt auch Hanschkes Kollegin Aleksandra Gruchowski.
Die persönliche Ebene der Zusammenarbeit ist so gut, dass es weiter so laufen wird und sich, denke ich, auch noch verbessern wird. Aber es besteht natürlich die Gefahr, dass sozusagen von oben herab aus Warschau bestimmte Dinge in andere Richtungen gelenkt werden.
Sowohl Gruchowski als auch Hanschke genießen die Vermischung und die Herausforderungen, die die täglichen interkulturellen Begegnungen in der Europastadt bieten. Was könnte noch verbessert werden? Anna-Maria Hanschke wünscht sich, dass man in der Region weniger vom eigenen Auto abhängig ist.
Also da könnte man auf jeden Fall noch die Kommunikation verbessern, dass es einfach mehr Buslinien gibt, beziehungsweise auch mehr Bahnlinien, die über die Grenze fahren.
Viele hier würden sich auch wünschen, dass die Straßenbahn wieder über die Neiße fährt. Eine Straßenbahn über die deutsch-polnische Grenze wäre gerade in diesen Zeiten mehr als ein schönes Symbol für das Zusammenwachsen einer einstmals geteilten Stadt.
Bastian Brandau berichtete und am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Klaus-Stefan Rehfeld.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 427. Im Radio hört man oft vor Nachrichtensendungen zur vollen Stunde das Zeitzeichen und erhält mit dem letzten Ton des Zeitzeichens die genaue Zeit, sodass man seine Uhr danach auf die Sekunde genau stellen kann. Aber das Zeitzeichen mit Anführungszeichen ist eine Sendereihe des Westdeutschen Rundfunks, die in seinem 5. Hörfunkprogramm jeden Morgen von 9.05 Uhr bis 9.20 Uhr gesendet und um 17.45 Uhr in seinem 3. Hörfunkprogramm wiederholt wird. Das Thema ist jeweils ein wichtiges Ereignis, das an diesem Tag vor mehr oder weniger langer Zeit geschehen ist. Am 18. Juli 2005 war das, dass 1925 der erste Band von Hitlers Mein Kampf an diesem Tag erschienen ist, am 2. August 2011, dass man an diesem Tag vor 10 Jahren im Saarland die Schulzeit auf dem Gymnasium von 9 Jahren auf 8 Jahre verkürzt hat, und diesmal ging es in dieser Viertelstunde darum, dass die Insel Helgoland vor 125 Jahren von Großbritannien an Deutschland abgegeben worden ist. Helgoland liegt in der Nordsee etwa 60 Kilometer nordwestlich von der Stelle, an der die Elbe in die Nordsee mündet. Schon im 14. Jahrhundert war diese Insel für die Piraten von großer strategischer Bedeutung. Mal war Helgoland deutsch, mal dänisch, bis die Insel 1807 von den Briten besetzt wurde und eine britische Kolonie wurde. Aber die Bevölkerung sprach nicht Englisch, sondern weiter Deutsch und das helgoländische Friesisch. 1826 fing man an, die Insel zu einem Seebad auszubauen. Menschen aus Großstädten, die der Hitze im Sommer entgehen wollten, kamen zur Sommerfrische und mieteten sich ein Zimmer in einer Privatunterkunft bei einem Helgoländer. Viele Künstler verbrachten den Sommer auf der Insel, auch Heinrich Heine und Hoffmann von Fallersleben. 1841 entstand auf Helgoland der Text des Deutschlandlieds zur Melodie von Josef Haydn. Damals gab es Deutschland nicht als Staat. Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation gab es seit 1806 nicht mehr. Hoffmann von Fallersleben meinte, den Deutschen sollte Deutschland über alles gehen. Deutschland sollte für sie wichtiger sein als alles andere in der Welt. 1871 gründete Bismarck das Zweite Deutsche Reich ohne Österreich, aber erst 1922 wurde das Deutschlandlied vom sozialdemokratischen Reichspräsidenten zur Nationalhymne erklärt. Die blieb es dann auch im sogenannten Dritten Reich bis Kriegsende, und 1952 wurde die dritte Strophe die Nationalhymne der 1949 gegründeten Bundesrepublik. Kaiser Wilhelm II. Wollte die deutsche Flotte ausbauen und auf Helgoland einen militärstrategischen Stützpunkt errichten, aber erst nach langen Verhandlungen, in denen es auch um eine Art Gebietsbereinigung bei den Kolonien in Ostafrika ging, waren die Engländer 1890 endlich bereit, die Insel dem Deutschen Reich zu überlassen. Nun wurde viel gebaut, sowohl zivil als auch militärisch. Helgoland wurde ein vornehmes Seebad mit großen Hotels, einem Badehaus mit Hallenschwimmbad, einem Kurhaus, einem Musikpavillon, einem Postamt und dem Nordseemuseum. 1911 wurde auch noch ein Theater gebaut. Die Südspitze der Insel wurde ausgehöhlt, um militärische Anlagen einzubauen. Da gab es unterirdische Krankenhäuser, Großküchen und Munitionsräume für U-Boote. Im Unterland ließ Wilhelm II. Eine große Mole ins Meer hineinbauen, an der Schiffe anlegen konnten. Da wurden dann Geschütze und Beton mit Kränen entladen, während die Schiffe bis dahin einfach bei Flut dahin gefahren waren, wo sie dann bei Ebbe auf dem Strand lagen, sodass man Bretter anlegen und alles in Säcken von Bord tragen und aufs Oberland bringen konnte. Für große Schiffe gibt es immer noch keine Landungsbrücken, an denen sie anlegen können. Von kleinen Schiffen können die Touristen so wie fast überall einfach aussteigen, aber von großen Schiffen müssen sie mit Booten an Land gebracht werden. Für die Touristen gehört das auch zu den Attraktionen einer Tagesfahrt nach Helgoland, und einem Kapitän, der sonst große Tanker fährt, macht es auch Freude, mal so ein kleines Boot zu fahren. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 427. Danke.